Microsoft.
Vanilleeis.
Evernote.
Zuckerguss.
O2.
Nexus 4, 7 und 10.
Petabyte.
Multi-User.
Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum 39. Geek Talk. Heute Abend mit dabei ist die
Nadine,
der
Tobi
und noch der
Michael.
Wunderbar, heute sind wir wieder zu viert und haben ein paar Themen, sprich letzte Woche war ja Apple. Und diese Woche kommen vor allem Microsoft und Android auf den Plan. Sprich, wir haben zum einen die Microsoft Keynote. Hat da der Michael was dazu zu sagen?
Ja, zu der Keynote selbst eigentlich nicht, die habe ich nämlich nicht gesehen. Aber ich habe so einen lustigen Beitrag bei WinFuture gesehen, wo Bill Gates so von Windows 8 und diesem Surface-Tablet schwärmt. Da habe ich mir gedacht, ja, wenigstens einer. Ich habe halt auf Twitter relativ viel Menschen gelesen, die haben da Windows 8 installiert und fanden das dann nicht so toll.
Also die...
Was war da so euer Eindruck von?
Was du so mitbekommen hast? Ja. Du hast bei dir noch nie installiert, das Windows 8?
Aufgrund gerade diesen Kommentaren habe ich mich bis jetzt nicht getraut. Ich habe halt keine Maschine, bei der ich das einfach so ausprobieren kann, weil das halt mein Arbeitsgerät ist und wenn das nicht mehr geht, dann habe ich ein Problem.
Dann könnte es natürlich ein bisschen schwieriger werden.
Ja.
Ich habe hier, vielleicht könnte das noch eine kleine Frage schlussendlich in die Runde kommen, ein HP-Laptop und da habe ich mit Windows 7 konnte ich nichts Sinnvolles anfangen und dann habe ich mir mal Windows 8 installiert und ja, was soll ich sagen, ich suche aktuell einen Verwendungszweck für diesen Rechner. Habt ihr mir da vielleicht einen Tipp? Ich weiß nicht, Tobi, hast du dir Windows 8 mal installiert, angeschaut?
Ich habe es ja auf einem Laptop installiert, ja. Ich habe es mir angeguckt, aber ich kann mich mit der Oberfläche mehr oder weniger nicht anfreunden. Und ich glaube, das wird auch das Problem sein, dass diese Oberfläche, diese Windows 8 Oberfläche bei den Usern so nicht ankommen wird. Das ist zu... Tja, wie soll ich es ausdrücken, ohne jetzt jemanden direkt auf die Füße zu treten? Der Sprung war zu stark von Windows 7 auf Windows 8. Der Nutzer wird sich nicht damit wohlfühlen, schon dass so gewisse Dinge wie die Startleiste weggefallen sind. Und dieser Umsprung von dieser Touch-Oberfläche in die konventionelle Oberfläche, ich glaube, das ist... Die Entwicklung ist nicht gut durchdacht, das ist meine Meinung dazu. Also ein System von Touch und konventionellen Desktop so zu mischen, ich weiß nicht, ob das gut ankommt.
Also du meinst, Windows-User sind halt keine Mac-User, die gewohnt sind, dass einfach mal irgendjemand so einen alten Zopf abgeschnitten hat und einfach gesagt, jetzt geht's so weiter. Das kannten wir ja ein paar Mal schon.
Naja, du hast ja nun wirklich noch kein einheitliches System. Du hast ja dieses Windows RT. Und die Windows RT-Apps laufen ja auch nicht wiederum in dem konventionellen System. Das heißt, die laufen ja auch nur auf dieser RT-Basis.
Nicht auf dem Desktop, ja.
Und das ist ja auch eine halbgare Sache. Das heißt, es ist ein und dasselbe System, aber es wird letztendlich doch wieder mit differenziert zwischen diesen beiden Systemen. Und es gibt halt diese Windows RT-Surface-Geräte, die ja auch jetzt schon mehr oder weniger bald zu haben sind oder schon zu bestellen sind, aber die
schon ausverkauft
ja,
sind.
Ja, da gab es auch Stornierungen bei Microsoft, dann gab es wieder Gutschriften, da gab es auch die bösesten Pannen, wo im Netz berichtet worden ist. In Mainz wurde auch wieder storniert und soll jetzt angeblich wieder ins System eingepflegt werden und dass es wieder rauskommt, das Produkt, also dass ich es jetzt doch wieder zugeschickt bekomme. Also da gab es auch ein langes Hin und Her und die gute Dame an der Hotline war auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte. Das nur mal so am Rande. Aber ich glaube, dass diese Mischung zwischen diesem RT und zwischen diesem normalen Windows 8, das ist zu verwirrend für den Nutzer. Und es gibt eine zu große Vielfalt an verschiedenen Tablets und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Und das wird letztendlich scheitern, ist meine Meinung.
Es war natürlich wichtig, dass Microsoft endlich mal einen Schritt macht in dieser Richtung, weil auf dem Tablet- und auf dem Smartphone-Markt hatten sie sich ja lange Zeit gelassen und das Ganze wurde jetzt halt zusammengemischt und gewürfelt. Irgendwie hat schon ein bisschen den Anblick, dass einfach alles die Touch-Oberfläche reingetan wurde, den Desktop und dann einmal kräftig geschüttelt und das kam dann raus.
Ja, Microsoft hat einen extrem großen Druck, da jetzt aufzuholen gegenüber Android und Apple. Das ist natürlich, das sind die beiden dominierenden Systeme in diesem Bereich und Microsoft muss jetzt sehen, dass sie wieder User auf ihre Seite bekommen.
Ja, ich denke aber dennoch, sie werden da einiges zusammenkriegen. Also mir gefällt es, jetzt auf dem Rechner habe ich meine Mühe, weil ich nicht wirklich was gefunden habe, was ich mit dem anstellen könnte. Aber so auf dem Smartphone und auf dem Tablet gefällt es mir. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickelt.
Ich weiß auch nicht, wie sie es so richtig realisieren wollen. Wie sie jetzt ein System oder es gibt ja jetzt diese All-in-One-PCs von Samsung, habe ich gesehen, die eine Touch-Oberfläche haben oder die ein touchbares Display haben.
HP hat ja auch
solche. Es ist doch eigentlich völlig unergonomisch, immer wieder auf den Bildschirm vor mir fassen zu müssen. Wenn ich muss ja nicht, aber ich kann drauf touchen. Und den Arm gerade vor mir zu halten und irgendwelche Aktionen auf dem Bildschirm ausführen zu müssen. Also das halte ich für einen völligen Quatsch. Das ist, ich weiß es nicht. Also ich sehe da jetzt nicht so richtig den Workflow irgendwie in dem ganzen System. Die Mischung zwischen Touchen und wieder konventionell arbeiten. Ich weiß es nicht, ob das der richtige Weg ist.
Also wie gesagt, also so am Desktop sehe ich es auch nicht, wie das von HP durfte ich mal einen austesten, so ein 27 Zöller, wo du da drauf rumtappen musstest. Und da hatten wir auch schon mehrfach bei Apple das Thema, dass da was kommt in diese Richtung. Aber von Microsoft gibt es ja auch so ähnlich wie ein Touchpad von Apple, wo du nachher da drauf die Gesten ausführen kannst und auf dem Screen einfach es dargestellt wird. Und dann ist es dann Ganze dann auch schon einfacher, es zu bedienen.
Ich muss vielleicht mal das richtige Gerät finden, wo das auch wirklich gut funktioniert oder was ich auch wirklich, ich denke mal, dass das System fällt und lebt auch mit der Hardware. Wenn man richtig gute Hardware hat, die das auch gut umsetzen kann, wird man sich da wahrscheinlich dran gewöhnen oder wird einen Workflow finden. Aber im Moment sehe ich da für mich keine großartigen Berührungspunkte.
Ja, also ich sehe es auch eher auf den Smartphones und Tablets, als auf den sonst mobilen Rechner mit dem Touchen oder auch auf den Desktop-Rechnern, da höchstens im Service, also sprich in Restaurants und so, bestimmte Dinge, wo sie das Ganze machen können. Aber sonst denke ich, dass da jetzt eine große Vielfalt an Hardware auf den Markt kommt, aber dann auch ziemlich schnell so zwei, drei Hauptdinger sich herauskristallisieren werden und darauf das Ganze nachher aufbauen wird. Nadine schon so ein System getestet? Oder sprich, du hast ja vor kurzem letzte Woche mal darüber was geschrieben.
Ja, nur so ein bisschen was zu dem Event, weil ich muss ja sagen, ich durchschaue das immer nicht so wirklich von Microsoft, also weder ihre Preispolitik noch irgendwie ihre Gerätepolitik. Also ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum sie mit diesen Tablets halt nur mit diesem Windows RT jetzt kommen und dann nächstes Jahr mit Windows 8. Also wollen sie dann halt, dass die Leute dann nochmal upgraden oder neu kaufen müssen oder so, weil jetzt haben sie nur die Chance für das eine, nicht für das andere. Also fand ich alles sehr schräg. Was mich vielleicht nochmal interessiert, ist eher, ob schon Mac-User auf Windows 8 abgedatet haben, weil ich hatte gelesen, da gab es irgendwie so den Hinweis von Parallels, dass man das ja nicht machen sollte, weil es da nur Probleme gab. Das wäre für mich eigentlich eher so mal das Wichtige, weil ich habe natürlich auch überlegt, ja, kaufe ich mir jetzt so eine Lizenz, wenn es eh nur $30 kostet, lieber jetzt als später.
Ab 31.01. geht der Preis hoch.
Oder genau, also wir reden ja jetzt von dieser Pro-Version, die jetzt halt als Download $30 kostet oder auch 30 Euro. Ne? Ich glaube, das ist ja beides wieder gleicher Preis. Aber nächstes Jahr dann halt mal locker 280 Euro.
Also gehen Sie wieder zurück auf alte Windows-Preise quasi.
Altbekannte. Also es gibt dann ja normal Windows irgendwie für irgendwas um die 100 Euro, ich glaube 120 Euro. Und die Pro-Version war ja schon immer teurer, 280, aber dann gibt es nur diese beiden Versionen. Ja, wie auch immer. Also damit habe ich mich deshalb nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe das nur gesehen und dann habe ich, habe es einfach nicht verstanden, warum sie bei dem Surface da nochmal so eine, ja, ich sag mal, so ein extra Ding backen, wo sie doch eigentlich gesagt haben, hey, wir machen jetzt alles aus oder alles in einer Art einen Guss und dann machen sie es doch nicht. Und naja, man weiß das ja, ich interessiere mich nicht wirklich für Microsoft. Dementsprechend habe ich da nur drauf geguckt und habe dann den Kopf geschüttelt, habe gedacht, naja, wenn der Barmer da jetzt nicht auf die Bühne springt und tanzt und Developer, Developer, Developer singt, dann will ich mir das nicht angucken. Fand ich ein bisschen eigenartig. Also,
nee. Ja, die ganze Präsentation, die war ja auch relativ, ja, sagen wir mal so, nicht so grandios, wie sie eigentlich sein sollte, sagen wir es mal ganz dezent. Ne? Es wurden ja keine richtig konkreten Preise genannt zu dem Zeitpunkt, auch nicht für die Geräte, die nach der RT-Version kommen, also im nächsten Jahr kommen werden. Und man konnte danach auch die Geräte gar nicht anfassen etc. Das Ding stand hinter einer Vitrine und man konnte sich durch diese wunderschöne Glasvitrine anschauen. Und man kann ja über Apple denken, was man will, aber wenn die eine Keynote halten, dann sagen die, dann und dann kommt das Gerät, das und das wird es kosten, jetzt ist es vorbestellbar und nach der Keynote oder nach der Präsentation gibt es eine Hands-on-Area und da könnt ihr euch das Ding angucken und könnt ein bisschen mit rumspielen. Also die stehen zu ihrem Wort, was sie auf der Präsentation halten und haben eine ganz klare Aussage, dass das und das kostet, dann und dann kommt es, fertig. Und das jetzt mal unabhängig von dem Produkt etc., sondern nur von der Art und Weise, wie sie ihre Produkte präsentieren, ist das eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal.
Du sprichst natürlich den deutschen Release an, da gab es ja wirklich nur die Glasvitrine mit deinem Produkt, genau. Wie man ja hören konnte, war in Asien und in Amerika, war es ja ganz anders, da gab es ja die Hands-on-Area.
Ja, aber dass es dann auch so länderspezifisch da noch großartige Unterschiede gemacht werden, das wundert mich halt auch. Ne?
Schon speziell, ja. Ich konnte leider hier im Schweizer Event nicht dabei sein. Wäre vielleicht noch interessant gewesen, wie sie es hier gelöst haben. Oder ob es auch nur eine Glasvitrine gegeben hat.
Ich meine, sowas plant man ja nun ein bisschen langfristiger im Vorfeld. Und da hätte in jedem Land hätten genügend Geräte verfügbar sein können, die man dann danach anfassen kann und mit dem Ding etwas spielen kann letztendlich. Und das ist ja auch, was die Journalisten wollen.
Genau. Es hat mich ein bisschen an den WeTab-Event da erinnert.
Das WeTab.
Damals hieß es ja noch WePad. Und da durfte ja auch niemand antatschen, weil da ja nur ein Film drauf lief. Aber das war jetzt ein böser Vergleich.
Und da ist ja dann das Windows XP, glaube ich, noch abgestürzt auf dem Gerät, weil da ja gar nicht nativ das richtige System drauf lief.
Da ist der Windows Media Player genau hängen geblieben. So ein Runtime-Fehler war da drauf. Gut. Ich habe mir das Teil ja gekauft und das Erste, was ich sah, so beim Booten stand oben links Error. Und das war schon so, Mal schauen, vielleicht kann man ja da Windows 8 drauf machen. Ich muss das Teil wieder mal hervorkramen. Steht da oben im Gestell.
Also ich hatte eigentlich noch eine ganz witzige Begegnung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das am Freitag oder am Samstag war. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich war in Hannover in einem größeren Elektroladen und dann standen da tatsächlich schon Herren in blauen T-Shirts mit Windows 8 Promotion Team draufstehend. Und da habe ich gedacht, oh, da gehe ich jetzt mal hin und frage die mal so ein paar schlaue Sachen. Eigentlich wollte ich halt von denen auch nur wissen, inwiefern das denn jetzt möglich ist, dass ich mir jetzt Windows 8 kaufe und das dann halt auf meinem MacBook Pro spiele. Und die zweite Sache, die ich wissen wollte, ist, wir haben ja auch noch immer noch hier in der Familie einen EE-PC, wie ich denn rausfinde, ob der Windows 8 fähig ist. Ich wollte es einfach nur mal wissen, was der mir so sagt. Der hat mich angeguckt, als hätte ich den ganz grob beleidigt oder ihn irgendwas ganz Bösartiges gesagt. Da hat er dann gleich zu mir gesagt, also wenn ich hier irgendwas wegen Mac wissen möchte, dann soll ich doch bitte nach hinten gehen zu den Kollegen. Es gibt da auch Apple-Mitarbeiter. Also so stimmt es ja schon mal nicht, ne? Also, aber das war schon mal ganz eigenartig, darauf wollte er gar nicht eingehen und dann hat er mir gleich noch gesagt, ich sollte mir doch ein neues Gerät kaufen und nicht nur die Software, sondern am besten halt gleich auf neue Hardware setzen.
Ja, da hat er aber recht.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ach, Microsoft.
Du darfst seine Kreditkarte nutzen, oder wie war
dann
das?
Dann war es ja in Ordnung.
Tja, So kann man
ich
sagen.
Ich werde aber dann mal den ultimativen Test machen. Also unser EE-PC befindet sich ja derzeit im Ausland, ja. Und wenn er dann wieder hier ist und dann, wir haben so überlegt, kaufen wir jetzt Windows 8, kaufen wir es nicht. Und dann werde ich ihn mal fragen, werde ihm mal einen Rechner von einem Bekannten mitbringen, mit Windows 8 hinstellen, dann machen wir einen ultimativen Test, den Rentner-Test. Beide Versionen, einmal Windows 7, einmal Windows 8 und mit welchen er besser klarkommt. Und dann werde ich berichten.
Naja, das kann ich dir schon sagen, wie es ausgehen wird. Wahrscheinlich mit Windows 7, weil Windows 7 ja noch stark an die vorherigen Systeme angelehnt ist von der Benutzeroberfläche.
Ja, okay, da kann er, glaube ich, nicht mitreden, weil wir hatten sonst hier immer nur eigentlich Mac zu Hause, wo solange er mal irgendwie am Computer saß. Aber er wollte halt unbedingt so einen kleinen EE-PC haben, deswegen muss er sich eh in Windows reinfuchsen oder wie das da wo funktioniert. Ist nur so die Frage, weil ich habe von vielen jetzt gehört, die es neu quasi sich angeschaut haben oder die meisten haben es, glaube ich, noch nicht mal wirklich installiert, sondern nur gesehen, entweder was so in Zeitung stand oder was halt jetzt auch so im Fernsehen berichtet wurde, dass alle sagen, oh, das sieht so toll aus und sehr viel übersichtlicher und ba, weißt du? So, alles so logisch, wo ich dann denke, so, hey, ich glaube, ich habe was ganz anderes gesehen, aber naja. Ich werde mal gucken, wie so Leute, die nicht so vorher eingenommen, so wie wir so im technischen Falle sind, wie die damit oder wie die da rangehen.
Ja gut, wir sind ja auch Apple versaut, das ist das Problem, denke ich mal. Also wenn du einen Hardcore-Windows-User auf einmal das erste Mal von Mac setzt, der sagt auch, was ist denn hier los? Das ist, ja, klar. Ist überall so. Also so objektiv sollte man sein, dass ich denke mal, ja, überall... Wir können ja nie ganz objektiv über ein Betriebssystem reden. Das sind immer Ansichtssachen.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Das ist.
Aber was noch zur Keynote zu erwähnen ist, der Steve Ballmer hat oft das Wort magical benutzt. Ist euch das auch aufgefallen?
Sehr. Das hat er sehr viel. Auch bei den Ausschnitten in PR-Berichten und so weiter kam immer wieder das Wort magical.
Also genau. Was mich so irritiert, Steve Ballmer ist ja nun eine Persönlichkeit, die eigentlich für sich steht, sei es jetzt negativ oder positiv behaftet, das ist jedem selbst überlassen.
Darf jeder selber beurteilen.
Aber dass er versucht, dann noch teilweise den guten Steve Jobs mit seinen Aussagen und seinem Vokabular zu imitieren, das ist schon etwas peinlich.
Das hatten wir doch an der letzten Android-Keynote auch schon, oder? Dass da solche Wörter reingeflossen sind.
Ja, aber
sind.
Das sind doch alles oder? Gestandene Manager, die für sich selbst stehen sollten. Und ich finde es ein bisschen daneben, dass die nicht selbst ihren eigenen Stil entwickeln und auf die Bühne bringen. Das hat doch keiner eigentlich nötig.
Eigentlich schon nicht, ja. Weil das sind ja große Nummern eigentlich, ja. Aber lassen wir mal Windows... weiter achten. Was haben wir noch? Nadine, du hast noch ein Update für ein Mac-Programm gefunden.
Ja, also nicht nur für den Mac, sondern also eigentlich geht es um Evernote. Und wer ab und zu mal vielleicht bei mir so mitliest, so gerade was Twitter oder so geht, der wird ja wissen, dass ich Evernote liebe über alles. Das ist ja im Endeffekt so ein, ja auch ein Cloud-Dienst, der schon, ich glaube, mittlerweile ins vierte Jahr geht. Ich war da schon in der ersten Beta-Phase mit dabei und habe das denn immer geliebt. Erst nur im Webinterface und dann später als Client für Mac, Windows und was es nicht alles so gibt. iOS gibt es ja auch, iPhone-App, iPad-App und so weiter. Android auch, genau. Ja. Und da muss ich ja sagen, also bislang war mir das fast egal, wie die Web-Oberfläche aussieht, weil es ja auf allen Geräten irgendwie anders ausschaut. Ne? Also ich meine, klar, dass es vom iPhone oder vom iPad anders ausschaut wie auf dem Mac, aber von dem Ganzen, wie ich was bearbeite und sowas, ist es halt auch unterschiedlich. So, und was sie jetzt machen, ist, die haben halt angekündigt für den Mac, dass es Evernote in Version 5 bald geben wird. Diese Woche soll auch noch eine neue Beta-Version rauskommen, die dann wohl für alle öffentlich zugänglich ist. Das ist sie nämlich aktuell noch nicht. Und ich muss sagen, da haben sie mal was richtig Schickes gemacht. Also Evernote sieht viel, viel, viel moderner aus. Und ich habe eigentlich jetzt im Moment so das Gefühl, dass ich es dann auch viel lieber wieder direkt also aus dem Client heraus nutze und nicht dafür auf die Webseite gehe. Weil es ist so ein bisschen, durch die neue Optik, die sie haben, also sie haben die Benutzeroberfläche geändert, dass es auf der Seite, also wo sie vorher so eine Auflistung hatten, wo man seine eigenen Notizbücher aufgesammelt hat, haben sie jetzt eine neue Menüleiste quasi aufgebaut, die mit einer neuen Funktion mit Favoriten funktioniert und wo sie eine neue Verwaltung haben für die Tags und ja, also alles rundherum quasi so, dass alles, wo ich immer vorher gedacht habe, Mensch, das hätten sie eigentlich mal besser machen können, haben sie jetzt von den Funktionen besser gemacht. Es sieht auch noch besser aus, obwohl ich mittlerweile finde, dass es relativ altbacken ist. Da hätten sie ein bisschen was noch schicker gleich machen können, weil es sieht aus irgendwie wie jede Mac-App mittlerweile. So nachdem Twitter rauskam, irgendwie sieht alles gleich aus. Ja, so schwarze Taskleiste, nee, nicht Taskleiste, sondern... Nach, wie heißt denn die Ding?
Die Seitenleiste.
Genau, die Seitenleiste halt in dunkel und den Rest in heller. Und naja, aber an sich wirklich gut gemacht mit neuen Drag-and-Drop-Feature und vor allem mal eine intelligente Suche auch mit Suchfunktionen, die nicht nur mit den Sachen, die du selbst in deinem Account liegen hast, sondern auch mit Sachen, die du mit anderen geteilt oder beziehungsweise andere mit dir geteilt haben, anwenden kannst. Und das ging vorher auch nicht. Und ja, also rundum, ich bin total erstaunt, dass sie das geschafft haben, das Ding jetzt so gut zu verbessern. Ich glaube, ich nutze das jetzt seit über 3 Jahren. Und ja.
Lustig ist ja, die arbeiten ja in ihrem Office, wenn man da Bilder sieht, alle mit Mac. Die Windows-Version war aber immer schon einen Schritt weiter, vor allem von Funktionen her.
Ja klar, guck mal, da ist ja natürlich die Anwender oder mehr Anwender zu kriegen. Ne? Wenn ich doch eigentlich gehen, kannst du davon ausgehen, es ist ein Webdienst. Also das heißt, die möchten erstmal total plattformübergreifend sein. Und wenn ich dann schon eine App entwickle, dann entwickle ich doch natürlich erst da, wo ich vielleicht mehr Geld
mit Leute
abgreifen kannst. Ja, weil eigentlich ist ja die Idee, dass sie halt 40 Euro pro Jahr für ihren Premium-Service verdienen wollen. Und wenn ich dann, ich weiß nicht, wie viele Windows-Nutzer es auf der Welt gibt und wie viele Mac-Nutzer es auf der Welt gibt, ja, also.
Ich denke 3 mehr. Ne?
Eben. Aber ja. Ehrlich mal, wirklich schöner fand ich das nicht und richtig viele mehr Funktionen hat die Windows-Version auch nicht. Ich kenne das zumindest so. Wie gesagt, von einer Kollegin, die halt mit Windows arbeitet und wir arbeiten halt für verschiedene Projekte immer mit Evernote, weil man da ganz gut Sachen planen kann, also ein bisschen, ja, eine bisschen andere so Taskmanagement damit auch betreiben kann.
Es war vor allem in der Anfangszeit, wo es bei Windows die Timeline und solche Dinge gab, so mit Datum durchscrollen, was es auf Mac nicht gab und auch nicht auf dem iOS-Gerät.
Ja, das benutze ich jetzt nicht wirklich. Also falls ihr euch wundert, ich belle nicht, das ist der Hund. Jetzt knurrt er, es ist nicht mein Magen.
Das machst du
auch. So oft Windows benutzt das Wort, das mag er nicht.
Ja, ich weiß nicht, was er hat. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, der Michael nutzt aber auch Evernote, oder? Habe ich das falsch gesehen? Skitch zumindest.
Nee, das stimmt. Also Evernote nutze ich auch ganz intensiv. Das nutze ich privat, ja. Um Sachen zu planen. Ich nutze das auf der Arbeit vor allem sehr intensiv. Und auch jüngst plane ich damit auch meine Hochzeit, die anstehende nächstes Jahr. Also das finde ich ein ganz tolles Tool. Das stimmt schon.
Ja. Heißt natürlich eben vor allem auch durch die ganze Möglichkeit, Fotos mit Text zu machen, also wenn irgendwo Text auf dem Foto ist und so, da gibt es da ganz geniale Möglichkeiten.
Ich nutze es sogar als Notenständer-App, also ich kram mir da immer die Notenblätter und Lieder zusammen, die wir in der Band zusammen spielen und da bin ich immer sehr viel schneller mit Noten umblättern und so und das ist wirklich toll, also funktioniert super.
Also schaust du die Noten nachher auf dem Tablet genau. An, oder?
Ja, weil ich am Schlagzeug brauche die eigentlich nicht zu lesen, ich muss nur wissen, worum es geht und so ein bisschen Notizen dazu machen.
Gut, ja.
Von daher ist das schon recht praktisch auch.
Ja, ich zahle da ähnlich wie Nadine, seit ziemlich anfangs bin ich da mit dabei und habe die Pro-Version. Bei mir war es aber immer so, dass ich einfach alles da reingeschmissen habe und selten was gebraucht habe. Aber wenn ich was gebraucht habe, dann habe ich es über Evernote sofort gefunden. Das hat mich damals immer wieder so begeistert, dass ich den Pro-Account weiter behalten habe. Obwohl ich es relativ seltener nutze.
Ja, eine kleine blöde Frage. Ab wann braucht man denn da einen Pro-Account?
Das geht auf das Daten, also die Datennutzung, Volumen. Wie viel du ab, ich glaube, es ist Upload-Beschränkung 60 MB und die Datengröße, also das heißt, deine, also wenn du eine neue Notiz anlegst, die Notiz kann dann nicht größer wie 25 MB werden. So, und jetzt oute ich mich mal, ich habe auch keinen Premium-Account.
Ja, ich habe nämlich, bis jetzt hat es immer ohne Premium-Account geklappt, darum wusste ich gar nicht, welches Limit ich jetzt da erreichen müsste, aber ich habe das offensichtlich noch nie erreicht.
Der Witz ist aber auch, dass sie das, glaube ich, auch mal geändert haben. Also das heißt, am Anfang, ich glaube, die Nutzer, die ganz am Anfang reingegangen sind, hatten da noch andere Begrenzungen. Und das war auch so, dass wir unterschiedliche Funktionen hatten, ob du jetzt in den USA warst oder nicht. Das hat sich ja mittlerweile auch alles irgendwie mal wieder angeglichen. Aber ich brauche das nicht.
Du hast gesagt 80. Also die ganz am Anfang, wie ich dabei war, hatte 250 pro Monat. Und,
also aktuell sind 60 laut Webseite.
Eben, und die, genau, die ganz früher damit dabei waren, die haben da das behalten dürfen, genau, ein Weilchen, und genau, nachher hat es angepasst. Also mit dem Premium hast du bis zu einem Giga Datenmaterial, so gut, dass du da hin und her schaufeln kannst und so. Das sind noch ein paar Dinge, die du da mehr hast. Aber das können wir sonst gerne dann in den Shownotes verlinken.
Also bei mir muss da auch irgendwie ein ganz fieser Bug mit drin sein, weil bei mir steht das egal, also weil es setzt sich ja nach 30 Tagen immer automatisch wieder zurück, dieses Limit. Und bei mir steht das immer dann ganz kurz auf 0 MB und dann steht es immer ganz schnell wieder so am ersten oder zweiten Tag gleich wieder an der Grenze eigentlich, die mir eingeräumt wurde. Aber da ist noch nie was passiert. Also ich finde das irgendwie ganz eigenartig. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich tatsächlich da in der Beta-Phase mit dabei war oder keine Ahnung.
Finde ich auf jeden Fall witzig. Wir sonst sehr flexibel sind. Ja. Man weiß ja nicht. Ja. Gut, hat Tobi noch irgendwas zu Evernote?
Nee, ihr habt ja schon alles darüber erzählt.
Nee, haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht.
Eins der besten Feature ist natürlich das OCR. Und ich glaube, das geht auch nur oder angeblich nur bei einem Premium, weil das funktioniert bei mir auch. Da muss das ja was mit dem Beta zu tun haben.
Also das heißt, ja, die Texterkennung. Das ist das, was ich, genau, das ist das, was ich am meisten mag. Wenn ich ein Foto fotografiere, wo einen kurzen Text drin ist oder ein Schild fotografiere, kann ich nachher nach dem Wort suchen. Ja. Auch handschriftliches, wenn ich nicht gerade meine Doktorschrift herauskram, dann kann er das entziffern und findet mir die Notiz, wo ich das Wort drauf habe.
Ja, großartig. Das habe ich ganz viel gemacht, so bei Visitenkarten, weil ich mir es immer angewöhnt hatte, dann irgendwie was Persönliches noch dazu zu schreiben. Und du kannst selbst diese Notizen halt mit durchsuchen. Das ist echt großartig.
Das ist wirklich sehr praktisch. Ich habe es vor allem, ich habe da etwas um die 5000 Rezepte drin und dann kann ich wirklich nur, wenn ich irgendwie sehe, ich habe noch 6 Eier und 12 ein bisschen Mehl, dann kann ich nach diesen Stichworten suchen und dann lässt er mir die Rezepte auf, die das drin haben. Und das teilweise sind es wirklich einfach Fotos von den ganzen Rezepten, nicht Textfiles.
Einfach das ein großartiges Tool, kann man nur sagen.
Genau. Gut, dann gehen wir weiter. Michael, du hast noch ein Thema?
Ja.
Sprich, das vor allem dich nicht wirklich betrifft, ja, sondern genau, eher uns drei.
Genau, ich hatte ja da irgendwann letzte Woche gehört, ja, Apple will da die Preise um 10% anheben im App Store. Und dann habe ich gedacht, ja, geil, da kann man wieder ein bisschen bashen. Aber das war ja wohl nichts, weil ich habe dann erst heute gerade gelesen, dass es sich ja dabei eigentlich nur um eine Anpassung an die verschiedenen Wechselkurse handelt und das damit eigentlich, glaube ich, legitim ist. Ist das so, Herr Rechsteiner?
Ich würde mal sagen, Tobi, gleich an.
Was ich gehört habe, soll das so korrekt sein, dass es nur eine Angleichung der Kurse dementsprechend ist. Oder auf die Kursschwankungen haben die das dementsprechend angeglichen.
So ein Euro ist ja nichts mehr wert. War wieder böse.
Nee, ist ja schon richtig. Das darf man als Schweizer ja ruhig mal sagen.
Genau, aber ist ja auch so, dass auch der Schweizer Preis angepasst wurde und wie du Nadine am Anfang gesagt hast, auch australische Preise, also wirklich am US-Dollar.
Es gab so eine Liste, da haben die wirklich mal geschaut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch noch Währungen gibt, die jetzt nicht unbedingt zum Dollar schlechter stehen wie vor, ich weiß nicht, 3 Jahren oder wann wie lange diese Preise jetzt schon so waren. Die haben sie dann wahrscheinlich nicht angepasst, aber sonst haben sie eigentlich alles so rundum Schlag einmal geändert. Was halt zu Verwirrung führte, einfach weil Apple nichts gesagt hat. In keinem der Länder hätte man ja einfach mal sonst eine, vor allem als dann so dieser, ich sag mal, dieses Bashing im Internet losging, da hätte ja Apple ganz cool sein müssen und sagen müssen, passt mal auf, regt euch nicht auf, das und das ist es, wir haben das und das entschieden, fertig ist die Kiste. Aber sowas kommt halt von Apple nicht, ne? Es ist nur, soweit ich das gesehen habe, im Developer-Account, also wenn du dich einloggst als Entwickler, dass du da siehst, dass eine Anpassung geschehen ist an die Preise mit der Info, welche Preisstufen denn jetzt für dich da sind.
Also was ja vor allem zum Bashing geführt hat, es war ja letzte Woche Mittwoch, glaube ich, als die Quartalszahlen von Apple bekannt wurden, große Rekordgewinne, bla bla bla. Und im gleichen Schnauf oder Atemzug kam eben noch die 10% Erhöhung. Das gab ja vor allem das große Gebashing, so nach dem Motto, Apple geht es ja so schlecht, deshalb müssen sie Preise anpassen und bla bla bla. Ich denke, sowas hat Michael vor allem mitbekommen.
Ja, oder? Genau.
Ja, es war der Zeitpunkt. Und eben, wie Nadine sagt, die Nicht-Kommunikation davon oder transparente Erklärung davon wahrscheinlich, die dazu vorangeführt hat.
Das ist natürlich schade.
Ja. Wie ist es in Deutschland von 79 auf 89 Euro Cent oder wie? Mhm,
genau.
So etwas, genau, oder? Ja. Ist das verkraftbar so für euch? Oder kauft ihr jetzt jeden
Monat?
Mir
ist das eigentlich egal. Also gerade so bei diesen kleineren Beträgen, da stört mich jetzt nicht unbedingt. Nur natürlich ist es ärgerlich, wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe mir überlegt, kaufe ich mir jetzt Tweetbot? Ja, nein. Tweetbot für Mac sollte 15,99 Euro kosten. Und eine Nacht zu lange überlegt und das Ding kostet gleich 2 Euro mehr.
Ja. Tja, ja, gut, was hat sich das erklärt?
Bei den teuren, logischerweise bei den teuren Produkten, da haut es natürlich gleich ein bisschen mehr rein, aber naja gut, da muss man mit leben.
Ich finde es nicht so schlimm, vor allem, ich meine, okay, natürlich, jeder kann ja sich überlegen, was er kauft, ne? Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mal gucke, was ich mir früher so für Software gekauft habe, vor allem so für Preise, wenn es jetzt so um Sachen ging, die für Smartphone waren oder die ich am Rechner mit dem Smartphone benutzt habe, dann waren die Preise nichts unter 20, 30, 40 Euro zu haben, ja, die mir irgendwie mal was genutzt haben. Das ist ja heute ganz anders und dementsprechend, man muss ja nochmal sagen, es ist ja immer noch die gleiche Teilung von Apple und an die Entwickler, dementsprechend soll mir das egal sein, kriegen die Entwickler auch ein ganz, ganz klein bisschen mehr. Kann ich mitleben.
Gut. Ja, das finde ich auch immer so extrem kindisch, wenn ich mir angucke, was heute Software kostet und was heute Software teilweise leisten kann. Sei es jetzt kleine Mac-Apps, die es im Mac-App-Store gibt für macOS oder iOS-Apps. Und wenn ich mir mal so die Preise aus den 90ern angucke, was da noch Software gekostet hat, auch simple, einfache Programme, ich sage jetzt nochmal so ein simples Konvertierungsutility, was mir gerade jetzt so durch den Kopf geht, Hijack Pro, da hat ein ganz simpler Grafikkonverter damals um die 250 D-Mark gekostet. Und wenn ich mir etwas Vergleichbares im Mac App Store angucke, kriege ich was gleich Leistungsstarkes für 7,99 €. Also da bin ich aus alten IT-Zeiten ganz andere Preise gewohnt. Und von daher sollte man sich mal ein bisschen überlegen, was Softwareentwicklung eigentlich für ein Aufwand ist und was Software eigentlich in der Entwicklung kostet. Und, das sollte man mal so in Vergleich setzen.
Vor allem, wenn es dann noch im Bereich 3D oder vor allem Spiele geht und ganz extrem im Bereich 3D. Mit 3D-Engines, da kommt ja unglaublich was zusammen, was du da nur schon für die Lizenzierung zahlen musst, als Entwickler.
Richtig, genau. Also.
Ohne dass danach was darauf entwickelt wurde, sondern nur einfach die Lizenzierung, dass du das nutzen darfst. Also muss ich heute auch mir einen Kopf fassen, als irgendeinem Android-Blog haben sie über das neue Need for Speed, ich weiß nicht, hast du das schon gesehen, Michael?
Nee.
Nicht? Ja, also die Ankündigung ist ja noch nicht draußen. Ja,
okay.
Und da hat einer darüber geschrieben, cool, sieht ja extrem geil aus, aber es ist so teuer. Was kostet? 6,49 €?
Ja gut, also komm.
Und da muss ich einfach sagen, wie weltfremd ist diese Person irgendwie. Ja. Weil eben, das sind Entwickler dahinter, das sind Familien dahinter, das sind Lizenzen, dann kommt noch Musik hinzu.
Ja, also ganz klar. Ich meine, ich habe da auch ein schönes Beispiel. Ich habe mir letztens mal Final Fantasy 3 gekauft, das ist ein Remake, wirklich mit schöner 3D-Grafik, nicht die beste Grafik, die es gibt, aber sehr gut umgesetzt und ich habe damit mittlerweile 60 Stunden verbraten, also ich habe es zweimal durchgespielt und das Ding hat, umgerechnet würde ich sagen, um die 9 Euro gekostet. Das ist ja ein verschwindend kleiner Preis, ich meine, ich habe schon Xbox-Spiele gespielt, die sind auch 5 Stunden durch und kosten 69 Euro.
Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da.
Genau. Plus, ja. Ich muss nicht mal in den Laden gehen. Ich kann mir das nur runterladen und gut ist.
zweimal draufklicken, akzeptieren und schon lädt es auf deinem. Ja.
Also Need for Speed für 6 Euro, das kaufe ich mir.
Meinst du, ist gekauft, ja?
Ja, ich glaube schon. Wenn mein Samsung Galaxy Tab das aushält, von der Leistung her.
Das ist dann die andere Frage, das werden wir sicher bald mitbekommen.
Sonst kaufe ich mir ein Nexus 10.
Yeah. Kommt ja schon nächstens. Und da hast du es auch deines ja schon so lang.
Ja, genau.
Nee, haben wir noch was zum Thema Apps und so weiter? Nicht mehr. Preisen?
Nee. Nee. Apple ist durch.
Ja. Apple ist sowieso von durch.
Oh. Aber noch was, eine kleine Anekdote, die hat ein bisschen was mit Apple zu tun, muss ich unglaublich schmunzeln, also ich konnte mir es nicht verkneifen. Google hat ein Nexus 4, heißt das Ding, ja genau, Nexus 4 Smartphone in der Bar verloren.
Ja. Die Arm.
Ja, also wenn das Absicht war, dann ist das peinlich. Wenn das nicht Absicht war, ist das genauso peinlich.
Aber also wir reinigen uns drauf, es ist peinlich.
Ja, das kann man jetzt drehen, wie man es will, das ist einfach...
Aber selbst wenn es jetzt nicht Absicht war, alle denken ja jetzt auch, dass es wiederum Absicht gewesen ist.
Ja, da können sie jetzt sagen, was sie wollen. Den kannst du nicht mehr retten.
Google wollte ja dem Barmenschen das abkaufen. Oder besser gesagt, sie hatten ihm ein nickelnagelneues geschenkt, wenn es dann draußen wäre. Und er wollte nicht drauf eingehen. So als, ja... dachte, das muss man erzählen, weil im Gegenzug für das, dass er das Nexus 4 abgegeben hätte und dann eins bekommen hätte, wenn es dann draußen wäre, hätte er nichts erzählen dürfen über die Story.
Mhm. Und war schon mal Gizmodo?
Nee, Google hat das anscheinend sehr prompt reagiert, wie man lesen konnte.
Ah ja.
Nadine?
Ja, was mir dabei, als ich das gelesen habe, so eingefallen ist, ja, dachte ich nur so, Mensch, der Typ da, der es gefunden hat, der muss ja richtig was drauf haben. Weil wenn ich mir die Bilder so angucke, mal ehrlich, wo erkenne ich denn bitte schön, dass das jetzt was Besonderes ist? Das Ding sieht ja sowas von 0815, uralt, gebraucht und sonst wie aus.
Also wie es erzählt wurde, ist hat er das einen versierten Kunden, sprich einen, der anscheinend in der Bar war und ein bisschen Ahnung hatte von Technik. Und der hat dann gesehen, um was es sich da handelt.
Ja, klar.
Weil ich glaube, die weiß es mit Android 4.2.
Wahrscheinlich war der Typ dann auch von Google gekauft und sagte dann, oh, das kann ja nur... Siehst du, also er hat es noch nicht mal selber erkannt, was er da für Tolles gefunden hat. Ja, also ganz, 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 ganz eigenartig.
Ah, Moment. Der Screenshot, also das Foto von diesem Ding, das ist in Russisch. Da kann ich natürlich verstehen. Also da ist man ja immer betrunken. Da kann ich verstehen, dass sowas passiert.
Kyrillisch? Wie heißt das?
Ja, das ist offensichtlich auf Russisch eingestellt, dieses gefundene Nexus 4.
Ach, großartig.
Wenn das Bild hier das Original ist, das auf apfelpage.de steht.
Ja.
Wird immer schade. Schräger.
Auf jeden Fall was zu schmunzeln.
Ja.
Und vom Schmunzeln gehen wir jetzt zu Forscher über, Michael.
Ja, pass auf. Forscher haben rausgefunden, fängt schon mal gut an, dass man mit simpler Algebra und ein paar Software-Updates drahtlos Netze 10-mal schneller machen kann.
Also nieder mit LTE. Yeah, es lebe UMTS.
Nicht unbedingt. Weil das Ganze funktioniert eigentlich vor allem für so, also... Genau, für LTE, aber vor allem halt in Zügen und so, wenn man sehr viel Paketverluste hat. Das Problem bei Datenübertragung ist ja, dass das auf ganz unterster Ebene werden die ganzen Daten in Paketen sozusagen verschickt. Und wenn das da zu Fehlern kommt, also wenn Pakete nicht wirklich korrekt am Schluss ankommen, dann muss der Sender des Pakets das nochmal schicken. Und gerade wenn man im Zug ist oder im Auto oder wenn man sich einfach schnell bewegt, was halt bei einem Smartphone schnell mal der Fall ist, dann gehen da so viele Pakete verloren, dass halt alles sehr viel länger dauert. Ne? Und jetzt haben diese Forscher herausgefunden, dass sie mit einer einfachen Methodik, und zwar senden sie nicht mehr die Pakete an sich, sondern nur eine Formel, also eine mathematische, algebraische Formel. Und die enthält eigentlich das ganze Paket, also die Lösung dieser Formel enthält die Daten des Pakets. Und wenn jetzt Teile dieses Pakets verloren gehen, kann man unter Umständen auf der anderen Seite nur eine Gleichung mit Unbekannten lösen. Das heißt, dass in sehr vielen Fällen diese Pakete nicht nochmal geschickt werden müssen, sondern einfach nur Rechenleistung auf der anderen Seite benötigt wird, damit man das Paket wieder zusammenflicken kann. Und jetzt haben sie das angeblich letzte Woche, muss ich ganz kurz nachlesen, irgendwo in der U-Bahn getestet und haben das mit einem normalen Smartphone getestet, ein ganz normaler Verbinder, also so ein Speedtest gemacht, hatten sie 0,5 Megabit mit einem normalen Smartphone und mit einem getunten Smartphone, mit diesem Software-Update, haben sie 13,5 Megabit erreicht. Also in diesem Fall im Feldtest eine Steigerung von 2000%, also das 20-fache. Und das ist doch relativ beeindruckend.
Vor allem eben in der U-Bahn, wie du gesagt hast, also nicht schlecht.
Genau, ah nee, sorry, das war nicht eine U-Bahn, das war einfach ganz eine normale Bahn, also irgendwo in den USA. Ich finde es gerade nicht von wo nach wo, aber ist ja egal.
Also das jetzt mal ganz plastisch ausgedrückt, die schicken quasi die Rezeptur zu dem Paket mit bei und wenn das verloren geht, ist das Protokoll in der Lage, dieses wieder zu vervollständigen.
Genau, bis zu einem gewissen Punkt.
Also jetzt mal das ins Leben übertragen, meine Oma schickt mir einen Kuchen, da fehlt jetzt der Zuckerguss, aber sie packt mir das Rezept bei, wie ich den Zuckerguss zu Hause manuell nachbauen kann und den drüber gießen kann.
Genau.
Okay, jetzt habe ich es auch verstanden.
Und sie schickt dir eigentlich wahrscheinlich sogar die Zutaten mit. Aber wenn du dann gar keine Zutaten ankommen, muss sie es dann vielleicht nochmal schicken oder du musst einkaufen gehen. Okay. Ja, also ab einem gewissen Punkt dann muss das Paket dann doch neu geschickt werden, wenn ein gewisser Prozentsatz verloren geht. Mhm. Weil es dann im Prinzip eine Gleichung nach Unbekannten und wenn die dann nicht mehr gelöst werden kann, dann ist halt, muss man halt trotzdem nochmal neu schicken. Aber gerade bei Datennetzen, bei denen viel Pakete verloren gehen, funktioniert das angeblich schon ziemlich gut mit den ersten Feldtests.
Das klingt ja sensationell. Wann bekommt mein Smartphone das und mein Tablet?
Ich glaube, damit das dann wirklich vollständig funktioniert, muss halt auch der die Daten sendet, dieses Protokoll unterstützen. Insofern müssen sowohl die Mobilfunkbetreiber wie auch die Smartphone-Hersteller wahrscheinlich dieses ganze Ding unterstützen. Darauf gehen sie nicht weiter ein in dem Artikel, wie es jetzt dann weitergeht.
Ja, UMTS, HSPA und LTE anscheinend sogar. Mhm. Also dürfen auch ältere Geräte davon profitieren.
Gut. Ja.
Hatten wir nicht in einer der letzten Folge schon irgendwas, was die Übertragungsgeschwindigkeit steigert? Hast auch du irgendwas hervorgebracht?
Ja, ich glaub, da war auch irgendwas mit einem WLAN-Chip, der in Zügen besser funktionieren soll.
Genau, heißt in
Zukunft. Aber das war halt einfach ein Chip, der besser operiert, während man hier mit einem Software-Update eigentlich für jedes Smartphone das Software-Update unterstützt, das theoretisch, sage ich mal,
das auch welche könnte. Bekommt. Ja.
Genau. Also Android-User warten noch 1,5 Jahre drauf, denke ich.
Oder kaufen sich ein neues Gerät.
Oder wie war das, Nadine? Ein neues Gerät, genau. Das werde ich dann machen.
Das wäre der schnellste Weg, denke ich doch mal, ja. Gut, dann haben wir da noch was hinzuzufügen oder gehen wir zu den 10 Einheiten weiter?
Ja, ich glaube, wir können da weitergehen.
Dann
ist auch mein Thema, ne?
Darf's nochmal, genau.
Ja. Und zwar das Internetarchiv. Das ist so ein Projekt von, ich lehne mich mal aus dem Fenster, von einem Amerikaner, glaube ich. Der hat einfach so einen Crawler gebastelt und macht da Snapshots vom ganzen Internet, in Anführungszeichen. Und die haben jetzt die magische Grenze von 10 Petabyte an Daten erreicht.
The Wayback Machine, ist das die?
Der Aufsatz drauf, also das Frontend dazu ist eigentlich die Wayback Machine, wo man bis ein paar Jahre zurück Snapshots von jeder Webseite zu einem bestimmten Status eigentlich wieder einsehen kann. Also ich habe da letztens mal geguckt, da habe ich eine uralte Webseite von mir, die es seit 10 Jahren nicht mehr gibt, noch gefunden, inklusive Grafiken und allem.
Ich habe da mal Poughkeepsie.ch eine meiner Seiten reingetan, da habe ich meine Ameisen und die neongrünen Farben wiedergefunden. Unglaublich schrecklich.
Ja, ja, und dazu gibt es dann halt auch noch zwei weitere lustige Facts. Und zwar dauert so ein ganzer Crawler-Durchlauf, der das ganze Internet einmal snapshottet, fast 300 Tage. Also die starten im Prinzip bei den bei der 1 Million am besten besuchten Websites und starten von da aus einen Crawler, der dann das ganze Internet durchsucht, bis sie nichts mehr Neues finden. Und das ist schon noch krass, dass das 300 Tage dauert.
Entweder müssen wir da ein bisschen Power reinbringen oder das Internet ist einfach unendlich groß irgendwie.
Ja, genau, also 300 Tage sind es nicht 200. Und der andere lustige Fakt ist, dass die Firma, die dahinter steht, die will jetzt den letzten gemachten Datensatz, der zwischen dem 9. März 2011 und dem 23. Dezember 2011 gemacht wurde, den kann man sich runterladen für Forschungszwecke. Also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Mensch sich runterladen kann. Ich glaube im Moment noch nicht, aber theoretisch kann man sich das wahrscheinlich irgendwie bestellen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der 80 Terabyte groß.
Das kann ich das auf CD haben?
Ja, 1 Million CDs. Ja, es ist eigentlich noch lustig zu wissen, dass in sehr großen Anführungs- und Schlusszeichen das Internet ungefähr 80 Terabyte groß ist. Aber das ist natürlich ganz viel nicht mit einberechnet, plus es ist komprimiert. Also es ist natürlich nicht von 9GAG jedes einzelne Foto archiviert, sondern möglicherweise nur die Startseite.
Schade.
So als Beispiel.
Hatte ich mir schon gehofft, ich kann mal mein eigenes 9GAG. Nee, Quatsch. Ja, wie viele Petabyte, Terabyte hat der Tobi zu Hause? Könntest du einen Teil davon überhaupt speichern?
Ja, kriege ich hin, ja.
Schon?
Ja. Also ich habe ja auch noch viel Luft nach oben.
Hast du da noch ein bisschen?
Das also 80 Terabyte wird knapp, aber ich denke so.
Petabyte, 40, nicht Terabyte. Nein, Terra, Entschuldigung, stimmt. Terra,
40 ja. Terabyte kriege ich unter.
Kriegst du unter?
Ja.
Ja. Ja, da bin ich knapp drunter. 38 sind es mittlerweile.
Okay. Die habe ich ja noch frei. Ich rede jetzt nicht von dem belegten Speicherplatz.
Ah, nee, dann. Ich muss schon ein paar Dinge löschen. Aber dann müssen wir uns zusammentun, dann kriegen wir es fast hin. Dann. Ah, mit der Xbox, die hat auch noch ein bisschen Platz, genau.
Dann machen wir die Schweizer Deutschland Cloud.
Yeah. Sensationell. Nee, ich denke, eindrückliche Zahlen.
Ich habe noch zwei gefunden. Und zwar sind insgesamt 2,273 Milliarden URLs indexiert worden auf einer Gesamtzahl von 29 Millionen unterschiedlichen Hosts. Schon nicht schlecht.
Heftig.
Aber ein weiteres Beispiel, zum Beispiel die ganzen YouTube-Videos sind da natürlich auch nicht drin, dann wären das deutlich mehr als 80 Terabyte.
Da gab es doch am 1. April so einen Scherz mit YouTube-Archiv ja. Per DVD bestellen, oder wie war das? Dann kannst du es kombinieren, dann kommst du irgendwann schon auf das ganze Internet. Ich glaube, wenn du da verschiedene Dienste nutzt. Nee, Quatsch. O2, Tobi und Nadine.
Ja, da gab es ja heute ein paar tolle Nachrichten. O2 möchte die Bewegungsdaten der Nutzer verkaufen. Und angeblich war die Begründung, dass man so bessere Märkte erschließen kann und so besser ich habe es heute in den Nachrichten nur ganz kurz gehört, die Zielgruppen besser erschließen kann und die Befindlichkeiten der Kunden besser nachvollziehen kann oder nicht Befindlichkeiten oder die Bedürfnisse der Kunden oder sich an den Bedürfnissen der Kunden besser orientieren kann. So hat es jedenfalls O2 verkauft und angeblich sollen die Daten ja nur anonym sein und dementsprechend nur an dem Verhalten herauszufinden sein und nicht den Personen zuzuordnen zu sein. Also da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ist. Wenn das natürlich der Fall ist, dass die wirklich ihre Daten verkaufen, immer gute Nacht.
O2, das sind ja die ganz große Werbedings immer gemacht haben mit großen Stars aus der Fußballszene und so weiter. Geht's denen so schlecht? Oder?
O2 sind die mit der großen Campusparty in Berlin.
Campusparty?
Ja, die hatten so eine große Campusparty, der auf dem Tegeler ehemaligen Flughafen da organisiert. Und da wurde ja auch im Netz derbe drüber abgelästert, wie die organisiert worden ist und dass die Akustik so schlecht war und dass das alles ein bisschen durcheinander lief und hin und her. Da gab es ja auch einige, da haben die auch einige schwere Schelte für einstecken müssen für diese ganze Organisation.
Oha. Gut, aber grundsätzlich geht's O2 nicht ganz so gut, oder? Wie man hören könnte.
Nee, nicht wirklich. Ne? Irgendwie 58 Milliarden Minus, das muss man erstmal
schaffen.
Und das allein in Deutschland oder haben die noch weitere, sind die länderübergreifend irgendwo noch tätig?
Nee, ich glaube, das Minus gilt doch, glaube ich, für den Mutterkonzern.
Für den Gesamtkonzern, genau. Die gehören ja zur Telefonica.
Genau. Aber es ist sowieso eigenartig, was so heute alles raufkam, also dass das wieder so alles geballt ist. Also okay, sie wollen Daten verkaufen, sie wollen meine Daten verkaufen, weil sie könnten mich dann tracken. Ich habe mein iPad bei O2 quasi, ja. Also das heißt, sie wollen meine Daten verkaufen, damit sie ihr Minus wegmachen. Dazu gehen sie heute an die Börse, angeblich mit hohen Kursgewinnen, wahrscheinlich, weil sie nämlich sowas angekündigt haben. Hey Leute, wir verkaufen Daten und kriegen ordentlich Cash rein.
Der gläserne Kunde.
Die Wirtschaft wird sich da die Finger reiben.
Naja, die Frage ist, ob sie das überhaupt laut ihren AGBs dürfen, weil wenn du bestehende Verträge hast und da steht nichts drin, dass die deine Daten veräußern können oder ob das überhaupt diese AGBs, die Frage ist halt, ob das die AGBs im Moment, die derzeitigen Status überhaupt zulassen.
Die Nadine hat die sicherlich durchgelesen vor der Unterschrift.
Um Gottes Willen, nein, habe ich nicht. Ich bin ja nicht langweilig, ich habe ein Leben. Nein, also keine Ahnung, aber selbst wenn die da so eigenartige Sachen reinschreiben würden, denke ich mal, dass es sich, wenn es auch sich ein bisschen doof anhört, so vom Grundrecht her, lässt sich das nicht vereinbaren. Ja, die können ja nicht alles von mir verkaufen, vor allem nicht diese, wie nennt man das,
immateriellen
Güter. Ja, das sowieso, aber ne. Ich meine, das sind immer noch Sachen, wo jeder Einspruch einlegen kann. Ich meine, wir hatten das ja auch in Deutschland erst so eine große Diskussion mit, darf meine Gemeinde meine Daten verkaufen, wenn ich mir einen neuen Perso mache oder nicht? Ne? Und genau das hier ist es ja auch.
Echt?
Und gar kein Problem, dann schalte ich halt die meiste Zeit bei mir im iPad halt den Ortungsdienst ab, mache ich sowieso.
Ich denke, da werden wir auch nächste Woche und vielleicht, wenn es wirklich ganz so heftig ist, ein bisschen mehr darüber sagen können. Wie immer im Internet, wenn was rauskommt, wie jetzt das heute, schlägt das natürlich immer enorme Wellen. Und vielfach merkt man ja dann später, wie eben App Store hebt die Preise um 10%. Das ist
vielleicht war es auch nur so ein Werbegag. Ich meine, es ist ja eine geile Sache, wenn man an die Börse geht und wenn man auf der einen Seite so negative Infos hat von wegen Riesenminus, wenn man dann mit irgendwas nach vorne prescht, dass man wenigstens in den Medien ist. Ne? Gibt es ja diesen blöden Spruch, egal wie du in den Medien bist, Hauptsache
Paris Hilton
präsent.
Lässt grüßen, genau.
Genau.
Aber nochmal auf deinen Ortungsdienst da ausschalten, zurückzukommen, da wirst du wohl keinen großen Erfolg haben, weil da darüber ermittelt dich O2 nicht, die ermitteln dich zwischen den Sendemasten. Das heißt, die haben eine...
Habe ich auch kein Pech, weil ich habe so schlechten Empfang hier mit O2. Ja, da kriegen die mich ja nie, ist ja gut.
Okay.
Ja, aber das gehört ja auch noch mit dazu, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich schade, also...
Haben.
Gott sei Dank bezahle ich dafür nicht so viel Geld, aber traurig ist es schon.
Ja. Tja, dann gehen wir doch zu einem erfreulicheren Thema. Gestern Abend, oder erfreulich, fand sie ja nicht statt, die Keynote von Google wegen Hurricane Sandy, oder wie hieß der?
Genau.
Ja, aber Pressemitteilungen und neue Produkteankündigungen gingen trotzdem raus. Ich war ganz erstaunt. Gestern Abend habe ich mich darauf eingestellt, ein bisschen Ruhe zu haben und plötzlich pushe da ein Mail rein von Google PR und die neuesten Ankündigungen. Was wollen wir da zuerst dran nehmen?
Ich fange mal kurz an, denn dann könnt ihr euch über den Rest hermachen. Was ich besonders interessant finde, ist das Multi-User, die Multi-User-Funktion, die jetzt kommen soll, dass man dementsprechend das Gerät mit mehreren Benutzern, wie auch bei, in Anführungsstrichen, richtigen Betriebssystemen verwenden kann, dass man jeder seine eigenen Apps, seine eigenen Profile, seine eigenen Einstellungen hat. Das habe ich mir bei so einem iPad schon immer gewünscht eigentlich. Ist ja leider nicht gekommen und das wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weil sich da natürlich die Verkaufszahlen der iPads reduzieren wird, weil dann wird sich eine Familie nicht mehr zwei oder drei iPads kaufen, dann werden die sich nur eins kaufen und jeder legt sich einen anderen Benutzer an und hat dementsprechend sein individuelles iPad. Und jetzt bei Android
4.2.
Ja, ist das natürlich auch eine Reduktion der Verkaufszahlen, nehme ich mal an, wenn diese Multi-User-Funktion kommen wird. Bloß, wer kann schon alles 4.2 verwenden? Die Update-Politik, das wird lange dauern, bis es flächendeckend zu verwenden ist.
Da werden wir wieder beim Microsoft-Spruch ein neues kaufen. Wie ist das mit Michael? Kriegt dein Samsung 10.1 Tablet da das zweite, oder ist das?
Ja.
Genau.
Ja.
Kriegt das ein Update? Ist wahrscheinlich noch gar nicht draußen, ob da...
Also ich gehe mal davon aus, dass irgendwann eins kommt, aber...
Hat das schon 4.1?
4.1.2, ja.
4.1.2, gut.
Das kam relativ schnell sogar, 4.1.2. Aber ja, mal gucken, ich hoffe es kommt. Ja, weil Multi-User, das ist schon etwas, das wir uns hier in unserem Haushalt wünschen. Also als ich das gestern der Frau erzählt habe, hat sie Freudentänze gemacht, dass sie sich jetzt in ihrem eigenen Facebook dann anmelden kann.
Kann die Android-Facebook-App kein Multi-User? Beim iOS kannst du?
Das kann keine einzige App unter Android, glaube ich.
Ja. Schade, weil das ist, je nachdem wie lange das du hast und dann noch Two-Step-Verification, schon extrem mühsam, das Ummelden. Und wenn dann...
Ja, genau.
Wenn dann wie bei uns noch Kinder dazukommen, deshalb haben sie ein eigenes iPad, weil... Das geht sonst gar nicht, weil da ist viel zu schnell was gelöscht oder irgendwie eine Mail rausgeschickt über einen Account, der nicht sein sollte. Da macht so eine Multi-User-Funktion natürlich sehr viel Sinn. Aber eben verkaufszahlenmäßig wird es dann interessant.
Ich glaube zwar, dass das jetzt gar nicht so eine Riesensache, also ein Riesenverlust ist, gerade bei Android-Tablets, weil ich hätte mir jetzt nie vorstellen können, ein zweites Tablet zu kaufen, nur deswegen. Aber ich weiß auch nicht, wie das bei anderen ist.
Kommt da ganz drauf an, wo ihr was nutzt, wenn ihr ein kleines, wie sagen, MacBook Air oder so ein Samsung Air-Ding habt, auf dem Sofa geht auch besser, als wenn es irgendein sperrigen alten Laptop ist.
Ja, bei uns ist halt so, dass wir das Tablet wirklich vor allem im Wohnzimmer eigentlich liegen haben und es da verwenden und da würde mir persönlich jetzt nie in den Sinn kommen, ein zweites zu kaufen, damit die Frau sich dann da anmelden kann. Und ihr würde das, glaube ich, auch nicht in den Sinn kommen, sich ein eigenes zu kaufen, weil, ja.
Irgendwo hat man ja Grenzen.
Schon irgendwo ein bisschen teuer, für jedes Familienmitglied ein eigenes Tablet zu kaufen.
Da werden wir irgendwann hinkommen.
Genau, aber dann, da fallen ja vor allem auch dann andere Devices wahrscheinlich weg, sprich irgendwann die Desktop-Rechner und so weiter.
Also insofern finde ich das ein ziemlich Breaking-mäßiges Feature. Also das finde ich schon ziemlich cool, dass das kommt. Und ich hoffe, dass mein Samsung Galaxy Tab 2 das irgendwann auch bekommt. Sonst kaufe ich mir, wie schon gesagt, Nexus 10.
Wir werden sehen. Dann gibt es doch zwei im Hause Sebel.
Ja, nee, das andere kommt dann weg.
Ja, aber wie du gesagt hast, so wenn wir gerade bei Android 4.2 sind, ist schon das Key-Feature, finde ich, von 4.2. Was haben Sie da noch? Photosphere, also Kamera, quasi so irgendwie 360 Grad Bilder machen, Gestensteuerung, ein bisschen mehr, Notification Center überarbeitet, das haben Sie bei 4.1 schon und jetzt wieder und dann so ein paar kleine Baustellen. Und was hatten wir vorhin noch? Wireless Display, sprich AirPlay für Arme, nee, böse, AirPlay-mäßig quasi. Was ja Microsoft auch, das hatte ich oben noch nicht gesagt, was mich an Windows 8 so gefällt, ist die Glass-Möglichkeit, sprich Filme vom Smartphone und vom Tablet auf dem Fernsehen zu streamen. Und Microsoft macht es ja da über DLNA.
Mhm. Ja, das ist natürlich schade, dass Android sich da vielleicht auch aus rechtlichen Gründen für dieses Miracast entschieden hat.
Das könnte auch noch sein, genau. Da braucht man ja einen Adapter, den du hinten im Fernsehen in eine der wenigen HDMI-Buchsen stopselst. Und dann kannst du nachher Inhalte vom Smartphone und vom Tablet auf den Fernseher übertragen.
Ja, aber bei DLNA, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ist das ja eigentlich dasselbe Problem. Das kann ja nicht jeder Fernseher, oder?
Fast, also DLNA ist sehr verbreitet.
Ja, das gibt sehr, sehr viele. Zum Beispiel auch Nest-Systeme, Fritzboxen, Boxybox. Also ja, okay. da gibt es ein wesentlich größeres Portfolio an Produkten, die das unterstützen.
Und auch sehr viele Android-Smartphones, nicht gerade im Low-Bereich, aber im Low-Budget-Bereich, aber vom Mittelklasse weg, haben fast alle DLNA drin.
Mhm. Also das ist wirklich sehr PS3, Xbox, alle unterstützen halt dieses Format. Also ist schon sehr, sehr verbreitet.
Okay, ja. Ja, dieses Miracast ist offenbar, wie ich das sehe, nur oder primär von Samsung und LG unterstützt.
Ja, und das eben auch noch nicht ganz so lange, oder? Seit einem Jahr, also beim einjährigen Fernseher hast du das entdeckt, oder?
Genau, beim einjährigen Fernseher, der hat das drauf, also der hat auch Dings, dieses DLNA drauf, aber Miracast halt auch. Und ich glaube, in der Theorie ist jeder Fernseher, der Wi-Fi Direct unterstützt, auch Miracast fähig. Aber das könnte ich jetzt nicht offiziell bestätigen. Muss ich nochmal ein bisschen nachforschen.
Gut, bleibt. Also
Wi-Fi spannend. Direct hat ja auch, nee, nicht jedes Gerät, aber das haben auch schon recht viele, glaube ich.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist ein Feature, was mir bei Android immer gefehlt hat. Also ich liebe AirPlay, habe ich schon vielmal erzählt. Und eben Microsoft hat es jetzt auch drin. Und cool, gibt es jetzt da auch eine Möglichkeit. Bis jetzt hatte ich so einen Mobo-Stick, das ist so ein riesen USB-Stick, den ich im Fernseher reinstecken konnte. Und so konnte ich dann auch über DLNA das Ganze streamen von Android-Devices aus, aber sehr umständlich über eine App, nicht wirklich ideal.
Ja, aber ich finde es jetzt eigentlich noch recht schön, dass es für hoffentlich relativ wenig Geld einen Adapter gibt, wenn man einen Fernseher hat, der das nicht kann. Schöner wäre natürlich, wenn es gar keinen bräuchte, ganz klar.
Das in der Tat. Das sehen wir dann, wenn überhaupt, gibt's Daten, gab es Datumangaben, wenn 4.2 kommt? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Aber auch
ach so, nicht wirklich. Nee, ich habe nur das Release-Datum von Nexus 10 gesehen, aber Android selbst, weiß ich nicht.
Genau, für andere Geräte gab es noch nicht wirklich Datum, oder? Zum Beispiel das Nexus 7, das wäre ja noch interessant für die, die schon auf dem Markt sind. Tobi, um eines.
Ja, ja.
Das wäre, die Nexus-Geräte bekommen es ja relativ zeitnah. Meistens. Oder eigentlich immer. Gut, was gab es noch Neues? Es gab so ein Nexus 10.
Ja, das habe ich mir etwas genauer angeguckt. Es gab ja noch mehrere Nexus-Geräte. Das ging ja heute durch die Blogosphäre, durch die Twitter-Sphäre oder durch die Twitter-Welt. Das Ding, was das iPad jetzt endgültig den Todesstoß versetzen sollte. Und
warum macht es
zwei
das?
Dinge,
bitte? Warum macht es das?
Ja, die Auflösung ist noch etwas höher als beim Retina iPad. Da sehe ich aber eine ganz große Diskrepanz drin in der ganzen Geschichte. Es gibt kaum Apps, die diese Auflösungen überhaupt unterstützen oder diese Auflösung überhaupt unterstützt. Liegt an dem fragmentierten Infrastruktursystem von Android. Weil es gibt nach meiner Meinung keine vernünftigen oder ganz wenige vernünftige, angepasste Tablet-Apps von Android.
Richtig angepasst, dass auch das ganze Display
richtig genutzt wird und vernünftig genutzt wird. Es sind alles teilweise skalierte Apps und das ist das ganz große Problem der Plattform Android, dass diese ganze Fragmentierung und diese ganze dieses ganze Hassle-Kram mit diesen Auflösungen ein Riesenproblem ist. Es gibt keine klare Richtlinie, die Auflösungen gibt es, die Auflösung gibt es und die Auflösung gibt es, wie es in der Apple-Welt ist. Die Entwickler haben es total schwer, vernünftige Apps für diese Plattform zu entwickeln oder für Tablets im Allgemeinen zu entwickeln. Und da nützt die höchste Auflösung nichts, wenn es keine Applikationen für gibt.
Einzig, wenn du halt dann HD-Videos schauen willst zum Beispiel.
Okay, ja, aber das macht ja nicht jeder das Ding nur, nimmt das jeder nicht das Ding nur zum Filme gucken.
In der Tat. Und wie war das, als sie das Retina-Display vorstellten mit der Auflösung? Viel mehr sieht ja ein Auge auch nicht. Also rein jetzt, ob das Apple sagt oder wer auch immer, viel mehr Unterschied siehst du da ja auch nicht mehr wirklich vom bloßen Auge.
Also du musst schon sehr, sehr nah dran sein, dass du das überhaupt verarbeiten kannst sozusagen. Und da ist natürlich ein Tablet für prädestinierter als jetzt ein Desktop-PC oder ein Notebook, weil du an einem Tablet eigentlich vom Augenabstand eher näher dran bist als an einem Desktop-PC. Mhm. Aber ja, das Nexus 10 finde ich jetzt im Großen und Ganzen gelungen. Auch die Preisgestaltung ist okay. Wir haben 16 GB für 399, 32 für 499 und die, gibt es noch was Größeres? 64 gibt es gar nicht, ne?
Nur 16 und 32 aktuell, ja.
Okay. Finde ich auch ein bisschen
für HD
jetzt im Nachhinein ein bisschen Banane, dass es nur 32 GB gibt. Weil mit der hohen Auflösung, wenn es dann mal irgendwann angepasste Apps gibt, werden natürlich auch die Apps von der Speicherkapazität wachsen.
Haben wir ja bei Apple mit den Retina-Apps gesehen.
Richtig, genau. Und du hast ja bei allen Nexus-Geräten nicht die Möglichkeit, eine SD-Karte da reinzuschieben. Das ist halt auch ein Problem, was Apple immer angelastet wird, aber das macht ja jetzt die Nexus-Reihe nicht anders.
Die pure Nexus-Reihe, genau, gar nicht anders, ja.
Und es wird nicht LTE unterstützen.
Was auch noch spannend ist, ja. Gibt es beim 7er noch Neuigkeiten? Da gibt es ja auch neue Modelle, also ein neues Modell in dem Sinn.
32 GB mit HSDPA Plus.
Also auch ohne LTE.
Richtig. Ab 13. November verfügbar. Und dann gab es ja noch so Gerüchte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass das aktuelle Gerät Nexus 7 für 99 Euro irgendwie auf den Markt kommen soll.
Die Gerüchte gab es immer, genau. Aber ist ja anscheinend nicht so, oder?
Nee, ich habe nur die Gerüchte gehört und das wäre natürlich ein Wahnsinnspreis, ne?
Das hätte auch dem Amazon Kindle Fire HD wahrscheinlich einen Todesstoß verpasst, weil das ist ja noch bei 199.
Ja, und dann wird auch der ganze Billigmarkt von diesen Billig-Tablets, diesen, was weiß ich, was es alles für Firmen gibt, diesen China-Teilen, derbe Probleme bekommen, weil dann sagt sich ja, okay, für 99 Euro hole ich mir dann so ein Markengerät, in Anführungsstrichen.
Was ja beim Nexus 7 qualitativ ja nicht mal für den Preis schlecht ist, ja.
Es ist ein tolles Gerät, das habe ich immer wieder gesagt. Genau. Also ich mag das Nexus 7 sehr gerne. Mhm.
Eben vor allem, wenn du es vergleichst mit diesen China-Tablets, von denen habe ich auch zwei, drei rumstehen, das sind dann schon Welten. Beim Display begonnen, das gebogen ist und alle möglichen anderen.
Jo. Ja.
Da gibt es schon.
Und allein auch schon von der Software-Update-Möglichkeit. Also wenn ich dieses pure Android drauf habe, da habe ich auch natürlich die Sicherheit, dass ich zeitnah meine Updates bekomme.
Genau. Wirst du dir jetzt ein neueres kaufen, das jetzt auch 3G gibt beim Nexus 7? Oder du hast ja im letzten Mal gesagt, iPad Mini hast du mal bestellt zum Anschauen.
Also ich werde mir kein neues kleines Tablet holen. Ich werde mir eventuell das Nexus 10 kaufen.
Das große.
Ja, also dann in der kleinsten Stufe 16 GB halt nur. Ne? Mhm. Das hängt aber davon ab, ja, ich weiß nicht, ich bin noch schwer am Überlegen.
Wie gefällt euch das vielleicht auch, Michael, vom Optischen? Da wurde auch viel darüber gesprochen.
Ja, also Nexus 10 finde ich grundsätzlich alles ziemlich cool, aber optisch gefällt es mir nicht so.
Hat irgendwie sehr breite und irgendwie so geschwungene
Ränder. Es darf ja nicht mehr die Form vom iPad haben.
Es muss mehr runder sein.
Ja, und der jetzt eingeschlagene Weg sieht halt nicht so schön aus, aber ist wahrscheinlich ein gewisses Stück aufgezwungen, glaube ich.
Denke ich auch. Also von den Innereien ist ja wirklich ein Kracher. Was sind es? Also Quad-Core 1,5 GHz? Habe ich das richtig im Kopf?
Mindestens.
Ja, also wirklich. Und 2 GB RAM, also eine rechte Vorlage.
Das klingt schon recht gut, aber das braucht Android 4.2 wahrscheinlich auch.
Ja, noch mehr Butter.
Das dann. Ja, aber alles in allem, Android hat jetzt wieder den längeren, was die Auflösung angeht, aber es bringt halt nichts.
Eben, das kommt dann immer auf den Content oder eben auf die Apps drauf an.
Wobei, dazu kann ich vielleicht noch zwei Sachen sagen. Ich finde so, die wichtigsten Apps, die ich nutze, die sind alle sehr schön skaliert für Android. Also ich zum Beispiel Evernote, Gmail, Tweetcaster, die haben extra eine Ansicht für Tablet-Auflösungen und die sehen dann auch wirklich gut aus. Und sonst die Apps, die halt skaliert werden und eigentlich für kleinere Bildschirme gedacht sind, die funktionieren auch recht gut. Da gibt es zum Beispiel so ein paar Sachen, die dann nicht schön aussehen, aber ja, das ist halt das Problem, das Tobi schon angesprochen hat.
Aber da merkt man auch ein bisschen, da bin Tobi und ich natürlich wieder enorm Apple versaut, weil die Apps sind ja wirklich dann auf alles poliert und wirklich ganz angepasst. Und da gibt es schon rechte Differenzen.
Ja, aber auch bei Apple sind doch nicht alle Apps für diese Auflösung gedacht, oder?
Was gibt es jetzt? 250.000 Tablet-Apps? Oder wie viel waren es? Nadine vielleicht? Tobi?
Ja, also ich sage mal so 95% aller aktuellen iPad-Apps, die sind auf Retina-Auflösung angepasst. Also da sind die Entwickler eigentlich schnell hinterher, dass du da die volle Auflösung nutzen kannst und auch angepasste Apps hast, letztendlich.
Also da, wo holt ihr denn immer solche Zahlen her?
Aus dem Web.
Na, jedenfalls glaube ich nicht, dass es da irgendwelche relevanten Apps gibt, ich sage jetzt mal relevanten Apps, die nicht angepasst sind, obwohl es keine Updates für gab.
Ja, ich habe viel zu viele, die einfach nur scheiße aussehen. Aber naja.
Du benutzt keine relevanten Apps?
Ja, das wollte ich gerade sagen. A, benutze ich keine relevanten Apps und B, vielleicht sollte ich dann doch das iPad Mini kaufen, dann ist es auch wieder egal.
Dann hast du die wirklich breit getretene Auflösung vom iPad 2.
Hm. Tja. Ja, gucken wir mal.
Naja, wie gesagt,
wusste ich gar nicht, dass es wirklich so viele sind.
Naja. Wie gesagt, nochmal kurz auf die Auflösung zurückzukommen. 2560 mal 1600 auf 10 Zoll. Das ist schon mal eine Leistung, die auch natürlich potente Hardware fordert. Ne? Da muss natürlich auch ein Chip rein, der Leistung hat, weil das Display will ja auch befeuert werden. Ne?
Genau, und was haben Sie? 9000 mAh Akku drin? Und wie viel? 9 Stunden HD-Video-Wiedergabe soll das ja leisten?
Das wird sich in der Praxis dann sehen.
Da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Weil da habe ich grundsätzlich bei Android ein bisschen andere, oder Android-Tablets ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Aber lasse ich mich gerne überraschen. Wäre ja schön.
Ich für meinen Teil würde gerne dann mal, Herr Rechsteiner, morgen treffen wir uns ja, würde ich gerne mal das iPad-Apps und meine Samsung, also meine Android-Apps vergleichen, was die Tablet-Auflösung angeht, weil ich glaube, die Klippe ist da nicht so groß, wie ihr meint.
Oh doch, doch. Dann kommt morgen der Förmchen-Vergleich. Mein Förmchen ist schöner, nee, meine Schaufel ist länger.
Ja, unbedingt.
Ja, ich habe morgen sowieso einiges an Gadgets mit dabei. Doch, ein iPad sollte ich auch noch irgendwo unterkriegen, denke ich.
Aber ich ja, will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster legen, aber ich habe das Gefühl, dass 80-90% meiner Apps ziemlich gut aussehen.
Also ich habe jetzt mal
vielleicht
ein paar...
Vielleicht bin ich mich halt einfach als schlechtere Qualität gewohnt, das werden wir ja dann sehen.
Da bin ich wirklich gespannt. Ich habe ein paar der Apps, die du genannt hast, auf meinem Padphone von Asus, was ich habe, mal angeschaut und muss ich sagen... Ja, also ich denke, eben, das ist, was man sich gewohnt ist. Und bei Android ist man sich ja nicht viel gewohnt, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber gerne mal ein bisschen vergleichen. Ja.
Naja, sagen wir mal so, im Tablet-Bereich ist man von Android nicht viel gewohnt. Im Smartphone-Bereich sind sie schon ganz gut.
Wollte ich so sagen. Ja, ich meinte den Tablet-Bereich, nicht den Smartphone.
Okay.
Ja, genau.
Es gibt noch eine Breaking News, die ist gerade reingekommen, ganz frisch. iTunes 11 wurde verschoben auf November.
Ja, ich habe schon getwittert.
Wie ungewöhnlich. Ist ja klar, mein Beitrag wartet schon seit letzten Dienstag darauf, veröffentlicht zu werden.
Der ist doch naja. Alt.
Ja, jetzt ist er alt.
Ja, wollte ja im Oktober rauskommen. Und was war der Grund? Irgendwas haben Sie heute Abend angekündigt? Irgendwas wegen Angleichung an Web-Shop, irgendwas sowas? War doch Grund. Habe ich irgendwo über Twitter aufgeschnappt.
Ich habe nur die Überschrift gelesen. Gut. Ich habe es bei 9to5 Mac hier eben gerade auf den Bildschirm bekommen und da steht halt nur, dass es sich auf November verschieben wird und genau habe ich es jetzt noch nicht durchgelesen.
Ja, ohne jetzt das Nexus 4 von LG zu überrumpeln, gestern gab es ja noch ein bisschen Änderung in der Führungsetage bei Apple. Wollen wir dazu noch was? Oder ist das schon durch? Habt ihr da was noch?
Nee, ich hatte ja schon mit dem Bernd im letzten Apfelklatsch drüber diskutiert, warum der Scott gar nicht auf der Bühne war. Und
Der hat ein blaues Auge wahrscheinlich.
Und da haben wir noch so gelästert, ja, normalerweise müsste er mit Eier und Tomaten beworfen werden. Und der traut sich bestimmt nicht. Der steht hinterm Vorhang und guckt durch das Löchlein im Vorhang. Aber wahrscheinlich war er zu dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr in der Firma tätig. Er hat sich für das Maps-Desaster nicht entschuldigen wollen. Das war, glaube ich, so der Hauptaufhänger und durfte dann gehen.
Durfte deshalb dann sich verabschieden, ja. Tja.
Ach, der Arme, das würde ihm ja auch schwerfallen, wenn er jetzt dann seine Aktienpakete noch versilbert und so. Mensch, das Kind kann in Frührente gehen, braucht eh nicht arbeiten mehr.
Die Frage ist, wer krallt denn sich jetzt? Geht er bald zu Google?
Ja, macht da die Maps.
Microsoft macht.
Nee, das ist andersrum. Er ist ja schon, irgendwie habe ich mal so eine schöne Verschwörungstheorie gelesen, dass er angeblich von Google bezahlt wurde, die Maps so schlecht zu machen bei Apple, damit das so ein richtiges Desaster wird. Kennt man ja so diese Verschwörungstheorie.
Das ist jetzt rausgekommen und deshalb durfte er gehen. Ach so.
Ja, das wäre schön.
Ja, gut, dann hatten wir das Thema auch durch und...
Naja, aber da muss man ja mal sagen, das ist ja eigentlich auch wieder so was Typisches, was ja viele, oder ich sag mal, von mir aus gesehen, viele deutsche Unternehmen immer falsch machen. Wenn es ein großes Desaster gibt, dann werden nicht die Verantwortlichen irgendwie so herbeizitiert und werden nicht oder kriegen nicht die gehörige Strafe nach außen hin. Und hier ist es halt auch so, du weißt ja gar nicht, wie viele Leute da jetzt mit an der Mache waren, bei der Entwicklung dabei und jetzt wird dann einer so exemplarisch hingestellt, so nach dem Motto, er ist gefeuert. Ne?
Ja, aber er hat ja die Verantwortung für sein Team gehabt und er muss ja letztendlich das verantworten, was sein Team produziert. Also ist
ja, aber willst du dich dann dafür entschuldigen? Ich weiß nicht. Ich finde, die Apple Maps haben sich ja relativ schnell auch gebessert oder also was wir so hier gesehen haben. Ich finde das auch wieder so aufgekocht, keine Ahnung. Da hätte man wahrscheinlich die ganze Entwicklungsmannschaft da rausschmeißen müssen.
Ja, aber ich meine, gut, dann wäre es aber erstmal leer gewesen bei Apple in dem Bereich.
Ist doch auch mal schön. Sowas, weißt du, sowas muss aber auch mal durchkommen. Damit du wirklich zu Innovationen kommst, müssen einfach mal so Köpfe rollen.
Ist zwischendurch nicht das Dümmste, denke ich, ja.
Das hat Apple schon mal probiert und der Kopf, der dann gerollt ist, der kam dann wieder und hat erstmal die Firma wieder auf Vordermann gebracht. Das hat auch nicht so gut geklappt.
Das hat einige Jahre gebraucht.
Kann man sehen, wie man möchte. Die Auszeit war gut.
Wo der Zuckerwasserpuncher ihn da rausgeworfen hat, das war auch nicht die beste Entscheidung. Also der ehemalige Pepsi-Chef.
Wollte ich sagen, der ehemalige Pepsi-Mensch, oder? Ja, genau.
Genau.
Tja. Manchmal gibt es Fehlentscheidungen.
So sieht's aus.
Genau. Hat jemand noch irgendwas zu sagen zum Nexus 4 von LG? Das neueste aus Nexus-Smartphone? Oder wollen wir...
Preislich sehr aggressiv, ne?
Das liegt bei?
299 für die 8 GB, 16 GB für 349. Das finde ich preislich für die Leistung schon mal eine Hausnummer. Ne?
Und für das pure Android ist natürlich wirklich eine Ansage, ja. Gut.
Die Frage ist, hat LG überhaupt schon mal ein Nexus produziert? Ist das jetzt das erste Nexus, was sie bauen für Google?
Ja, das ist das erste.
Okay. Da ist natürlich die Frage, wie die Qualität sein wird, ne?
Sie waren immer wieder im Gespräch, ja.
Ja, LG, ich weiß nicht so recht.
Cool. Werden wir
bin
sehen.
Mit LG nie so warm geworden, in jeglicher Hinsicht nicht, also weiß ich nicht, also sei es Fernseher, sei es Smartphones, das war nie so meine Marke.
Ja gut, ich war auch nie Samsung-Fan und seit ich dieses Ultrabook habe, bin ich Fan.
Gut,
dann müsste ich es mal ausprobieren vielleicht.
Ja, mal schauen, vielleicht können wir das irgendwann mal ja testen und dann wieder mal darüber berichten.
Ja.
Aber dann würde ich doch sagen, sind wir doch schon ein Weilchen dran. Wenn nichts mehr ist, dann schließen wir
den Eine traurige Podcast. Nachricht habe ich noch.
Och nee.
Die ist 10 Minuten alt. Walt Disney kauft Lucasfilm. Star Wars Episode 7 für 2015 geplant. Von Walt Disney.
Ja, das ist doch super.
Ja.
Können Sie auch das ganze Ding gleich einstampfen.
Dann wird's
Scheiß Star Wars.
Kindsgerecht.
Jetzt kommen ja diese religiösen Kriege. Der eine will Star Wars, der eine will Star Trek. Ach du lieber Gott, jetzt geht das wieder los. Ja.
Nee, also so religiös bin ich nicht. Aber ich finde, man hätte bei, die drei letzten Teile, die also zuletzt rausgekommen sind, die waren ja wohl eine Beleidigung für jeden echten Fan. Also brauchen sie jetzt auch keinen siebten Teil. So.
Ja, okay.
Was haben
kann man sehen, wie man will.
Was haben
vielleicht
sie auslegen
müssen? Sie da den Planeten von Bugs Bunny oder so. Man weiß es nicht.
Was haben sie auslegen müssen?
4 Milliarden.
Ach, ist noch günstig.
Schnäppchen.
Ja.
Okay.
Ich weiß auch nicht, was die Firma nebst Star Wars bereits geleistet hat. Ehrlich gesagt.
Lucasfilm?
Ja. Haben die noch was anderes als Star Wars Filme gemacht? Ja, wirklich keinen Plan.
Haben
aber
die
ist
nicht?
Ja egal, ist ja nicht unser Ding hier.
Genau,
nicht unser Kerngebiet.
Also Lucasfilm hat ja auch noch eine Nebenabteilung, LucasArts, und die machen ja auch noch viel Special-Effekte, Spiele und hast du nicht gesehen. Also die sind noch so ein bisschen in dem FX-Bereich tätig. Also das ist noch, was ich so nebenbei so aufgeschnappt habe, aber ich bin noch nicht der Cineast, der jetzt da tief im Thema ist.
Ist das nicht das, was Pixar aufgekauft hat? Oder bin ich jetzt da vollkommen falsch gewickelt? Ich dachte, aber eben nicht mein Gebiet.
Also Walt Disney hat Pixar gekauft.
Ja, ja, aber vorher zum Start, wo Pixar in Dings kam, dachte ich, die haben da was mit Lucasfilm irgendwie. Aber.
Naja, jetzt sind sie. Ja, ja, spätestens stimmt. Jetzt sind sie unter einem Hut.
Industrial Light and Magic. Meinst du das, ne? Das gehörte dazu, ja, das ist aber schon Ewigkeiten. Ja, und ich glaube, das war auch Steve Jobs selbst erst gekauft
genau.
Hat und dann später bei Pixar.
Genau, das wirklich lange her und deshalb war es.
Also, die Computeranimationsfuzzis.
Die hat er sich.
Die sind oft gekauft worden, aber ich glaube, das ist auch schon über 20 Jahre her, wenn nicht sogar länger.
In den 90er Jahren war das irgendwann, soviel ich noch weiß, ja.
Keine Ahnung. So lange reicht mein Gedächtnis nicht zurück.
Wir verstreuen ja wieder gefährliches Halbwissen.
Ich schneide das raus.
Ach, mir ist das egal. Ich bin dafür schon berüchtigt.
Genau, wir müssen unseren Ruf wahren.
Gut, heute wird ja nicht geschnitten.
Genau. Oh, 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 oh.
Moment, wir müssen gleich nochmal mit dir reden.
Say what?
Dann schließen wir doch mal kurz den Podcast. Und ja, wünschen unseren Hörern, egal wenn sie uns hören, morgens, mittags oder abends, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen, bis nächste Woche.
Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.
Tschüss.
Gute Nacht.
Und tschüss.
Hört mehr Geek Talk.